Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Gravel-Racer. Und heute spreche ich mit einem, naja, man muss mittlerweile sagen, ehemaligen Triathlon-Profi, und zwar Sebastian Kiene. Sebastian ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Triathleten und hat dieses Jahr seine Karriere mit seiner Discontinue-Serie beendet. Dabei hat er Triathlon-Rennen bestritten, die er einfach nochmal machen wollte, und wir haben in dieser Folge rausgefunden, wie er an dieses ganze Thema rangegangen ist. Ich fand es mal wieder ein super spannendes Gespräch mit Sebastian. Ich freue mich jedes Mal, mich mit ihm zu unterhalten, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei dieser Folge von Pumped. Hey Sebi, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ja, tatsächlich in Mühlacker. Und ja, ich habe zu danken, weil ja, ist ja dann immer schon so ein bisschen eine Mischung aus Beschäftigungstherapie, Psychotherapie, was auch immer, spricht drüber, ja.
Okay, ja, sehr, sehr gerne, ey. ja, das ist jetzt total spannend, weil ich spreche natürlich jetzt mit vielen Athleten, die kommen jetzt gerade so in die Offseason oder sind in der Offseason. Und bei dir kann man jetzt sagen, zumindest was den Sport angeht, den du bis jetzt gemacht hast, ist es deine finale Offseason. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, ist eine total interessant erstmal. Im Moment, genau wie du sagst, ist es ja noch in dem Range, sag ich mal, wo auch immer die normale Offseason gelaufen ist, und da hast du jetzt ja noch nicht irgendwie das Gefühl, dass sich jetzt da groß was geändert hätte in dem Sinn. Also das könnte ja jetzt auch in 2 Wochen wieder losgehen mit dem Training, tut's aber nicht. Und eben zwischendurch wird dir das natürlich dann schon bewusst, ja, also vor allen Dingen hier, wenn ich jetzt mal mit dem Mehr an Zeit eben irgendwie mal anfangen, die 1 Million Dinge, die du als Triathlet irgendwo brauchst und rumliegen hast, mal ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren, dann wird dir auch halt auf einmal klar, so, hey, okay, du brauchst jetzt hier keine 35 Paar Laufschuhe mehr im Anschlag, sondern die kannst du jetzt erstmal wegräumen. Und dann ist schon echt ein krasses Gefühl auch, ja, und ja, ich sag mal, auch die ganze Saison war ja schon so ein bisschen eine Hinleitung zu dem Ende, und deswegen war es jetzt auch nicht so, oh mein Gott, meine Karriere ist jetzt vorbei, sondern das wusste ich quasi ja seit 3 Jahren, dass ich das so beenden will, und es ist eigentlich ein unheimliches Privileg, das ja nach meinen, on my own terms, nach meinen eigenen Wünschen irgendwie das Ende so zu gestalten,
ja. Ja, man muss wirklich sagen, ich finde, du hast es unglaublich gut gemacht, weil es gibt ja diese 2 Top-Wege, irgendwie eine Karriere aufzuhören. Das eine ist halt mit einem großen Knall, und das andere ist aber tatsächlich so, wie du es gemacht hast, wo man einfach gemerkt hat, wie viel dir dieser Sport bedeutet und dass du halt einfach auch nach den ganzen Jahren noch Spaß dran hast, den zu machen und die Leute dann noch so mitzunehmen auf deine letzte Saison. Das, ich glaube, das hat allen sehr, sehr gut gefallen, das so zu sehen. Also das ist wirklich, wirklich schön.
Das freut mich, und für mich war es also vor allen Dingen, sag ich mal, mental auch gesehen, der absolut richtige Weg. Ich muss sogar sagen, dass es, glaube ich, für mich extrem schwierig gewesen wäre, diesen ersten Weg zu wählen, den du angesprochen hast, also irgendwie mit einem großen Bang abzutreten, nochmal mit einem ganz großen Sieg und dann die Karriere zu beenden. Ich habe einen unheimlichen Respekt vor den Athleten, die das so ihr Ende so gestalten, aber bei mir wäre es dann immer so gewesen, ich hätte mich dann gefragt, ja, dann hättest du ja aber auch noch irgendwie weitermachen können, ja. Und weiß ich nicht, Ich will nicht sagen, ich habe in der Saison einfach das auch gebraucht, dass ich regelmäßig auch Bescheid bekommen habe, dass ich dann auch guten Gewissens aufhören kann, weil ich halt einfach nicht mehr irgendwie die großen Rennen gewinnen kann. Zumindest mal hat es mir das Aufhören auf jeden Fall leichter gemacht, zu wissen, okay, du hast da eigentlich alles erreicht, aber du wirst auch nicht nochmal jetzt irgendwie wahnsinnig viel mehr draufpacken können.
Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist ja einfach schön zu sehen. Ich meine, der Sport, den du machst, der ist natürlich so aufreibend, körperlich, aber natürlich auch zeitlich nimmt er einen so in Anspruch. Und dass man dann aber, wie gesagt, am Ende sieht, dass du das halt alles jetzt vielleicht doch nicht nur gemacht hast, um damit erfolgreich und bekannt zu werden, sondern dass du halt dann eben am Ende das machst, weil es dir halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das ist einfach ein schönes Bild. Also ich finde es total angenehm, das so zu sehen, dass es ja, dass man dann eben nicht nach dem nächsten Sieg strebt, sondern dass man es einfach nochmal machen möchte, nochmal was anders sehen möchte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen dieses Jahr.
Ja, das freut mich natürlich auch, wobei es jetzt mitnichten so war, dass ich jetzt bei den Rennen immer das Ziel hatte, irgendwie da jetzt nochmal einen schönen Urlaub zu machen, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch wirklich riesen Ansprüche an mich selber. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also das war jetzt überhaupt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, ja, ich lasse das jetzt so mal langsam ausklingen und weiß ich nicht, ich will auch gar nicht mehr gewinnen oder so, sondern ich habe bei jedem Rennen habe ich eigentlich alles reingelegt, auch was ich hatte. Und anders hätte ich aber auch nicht aufhören wollen. Also ich kenne das nicht anders und ja, dementsprechend, genau,
ja. Passt. Aber ich glaube, so ein Rennen tut auch einfach viel zu sehr weh, um das jetzt nicht mit ganzem Herzen zu machen, oder? Also von daher, das war auch gar nicht so das, was ich sagen wollte, dass du jetzt halt nur noch halbherzig dabei bist, sondern nein, das sieht man ja auch in deiner Serie so schön, also gerade dieses Thema mit Neuseeland, wo du das Video drüber gemacht hast, wo man halt einfach sieht, wie hart du auch in der letzten Saison noch mit dir selber bist, weil du einfach diese Rennen halt gut machen möchtest und für dich gut machen möchtest, aber eben halt trotzdem nochmal so ein bisschen was anders sehen. Jetzt ist es ja so, wir haben drüber gesprochen, also letzte Offseason, es könnte jetzt bald wieder losgehen, das heißt, körperlich ist es jetzt nicht anders wie sonst, aber den Sport, den du gemacht hast, der hat ja auch viel mit der, ja, viel mit dem Mentalen zu tun. Wie ist das? Weil da ist ja klar irgendwie, okay, ich habe jetzt nicht den Druck, dass es jetzt bald irgendwie nach Lanzarote geht und dass ich dann irgendwie beim ersten Rennen wieder so fit wie möglich dastehen muss, sondern ich kann jetzt hier wirklich mal ein bisschen entspannen. Was macht das mit deinem Kopf?
Ja, ganz, also auf der einen Seite ist es erstmal eine unheimlich schöne Zeit dafür, weil mein Sohn ist jetzt 2,5 Jahre alt. Die letzte Woche war ich relativ häufig auf dem Weihnachtsmarkt und da war es einfach so, dass du dann halt viel entspannter bist, ja, weil sonst war es eben immer so, den Augenblick zu genießen war einfach unheimlich schwierig. Also du hast immer das Gefühl gehabt, du musst zu dem nächsten Training hin und immer, da war immer so eine Zerrissenheit da, ja. Also du warst mit deiner Familie und wenn du mit deiner Familie warst, dann hast du eigentlich das Gefühl, oh verdammt, ich müsste eigentlich trainieren. Und wenn du irgendwie im Trainingslager bist oder dann eben beim Training, da hast du immer das Gefühl, oh, ich würde eigentlich gern bei meiner Familie. Ja. Und das ist echt schwierig, diesen Widerspruch da irgendwie aufzulösen. und da ist natürlich auch so, ich habe ja jeden Morgen halt die Freiheit, halt einfach irgendwie liegen zu bleiben, mehr oder weniger, und oder halt einfach Zeit mit meinem Sohnemann zu verbringen. Und ja, das dann schon war halt schon nicht einfach, sich bewusst auch sozusagen da oft dagegen zu entscheiden und sich halt für Training und so weiter zu entscheiden. Und auch dieser ganze andere Stress, ja, jetzt ist der Kleine halt natürlich irgendwie auch immer so ein kleines bisschen latent erkältet und sonst, das Mindset ist halt so krass, du bist da so egoistisch gepolt, dass du nicht als erstes irgendwie denkst, oh ja, der Arme, der hustet da jetzt, sondern als erstes denkst du, ach scheiße, ey, hoffentlich steckt er mich jetzt nicht an. Ja. Und das ist halt einfach echt krass. Also, und das ist jetzt unheimlich schön und angenehm. Und gleichzeitig freue ich mich auch einfach darauf, dass ich nochmal so, ja, einfach mit Ende 30 quasi nochmal komplett neu irgendwie anfangen kann und entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Und ja, sportlich muss ich sagen, also du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, über den ganzen Weg meiner Karriere hat sich auch die Motivation ja immer wieder geändert. Ja. Und vor allen Dingen zum Ende meiner Karriere hin ist ein ganz großer Teil von der Motivation eben auch gewesen, dass ich einfach diesen Lifestyle unheimlich gemocht habe. Ja. Also dieses angenehme Gefühl, wenn du halt irgendwie von einer harten Trainingseinheit zurückkommst und einfach dich spürst, ja, du hast überall so ein bisschen Muskeltonus einfach, das Essen schmeckt gut und du bist einfach zufrieden, dass du was gemacht hast. Und das hat mich in dem letzten Jahr auch nochmal wirklich motiviert. Also ich sag mal, während ganz lang für mich eben nicht irgendwie der Weg das Ziel war, sondern einfach das Ziel das Ziel war, habe ich in dem letzten Jahr schon gemerkt, dass mir halt der Weg auch zunehmend Freude bereitet hat. Nicht jeder Teil von dem Weg, das muss ich auch ganz klar sagen. Also da war auch viel dabei, was ich zunehmend tatsächlich nicht mehr gern gemacht habe. Aber genau, und das ist, merke ich im Moment gerade eigentlich noch viel mehr, ja. Jetzt habe ich halt die letzten 2, 3 Wochen habe ich zum Beispiel einfach mal deutlich mehr Krafttraining gemacht, weil ja du da halt innerhalb von einer halben Stunde einfach einen selben Effekt hast, wie ich jetzt irgendwie, wo ich sonst eigentlich irgendwie 2 Stunden dafür laufen müsste. Nämlich, dass du einfach so ein Wehwohl hast, sag ich mal, ja. Also so ein leichter Tonus irgendwo zieht immer was. Das gibt dir halt das vertraute, gute, angenehme Gefühl, dass du ge was gearbeitet hast. Und ja, mal schauen. Ich werde vielleicht mal ein High Rocks ausprobieren oder sowas.
Ja, spannend, ey, dass das, ja, weil das interessiert mich natürlich auch. Also du hast jetzt seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren hast du einen Trainer, der quasi ja mehr oder weniger schon deinen Tag diktiert, beziehungsweise ihr gemeinsam irgendwann euch hingesetzt habt und gesagt habt, okay, mein Jahr schaut so aus. Ist jetzt wahrscheinlich über 10 Jahre, easy über 10 Jahre, oder? Wie ist das nach so einer langen Zeit, dass man das nicht mehr hat? Oder hast du das trotzdem noch?
Also ich habe ja mich schon im letzten Jahr jetzt selber trainiert. Also das habe ich alles selber gemacht und dementsprechend auch da, sag ich mal, unbewusst habe ich da, glaube ich, auch vieles richtig gemacht, eben genau indem ich relativ frühzeitig mich aus so einer Struktur schon da irgendwie ein Stück weit verabschiedet habe, wo ich jetzt einfach morgens quasi weiß, okay, so sieht der Tag aus, das trainiere ich und das mache ich und fertig. Ja. Sondern es war eben davor schon so und ich hatte auch immer wieder Phasen in meiner Karriere, wo ich sehr viel Eigenverantwortung hatte für meinen Trainer, auch bei meinem ehemaligen Trainer, also Philipp Seib in Kick-Ass Sports, der hat mich ja trainiert dann eben bis Ende letzten Jahres, also bis Kona letzten Jahres. Und davor war ich ja bei Lubor Spielek und da war es auch oft so, dass ich Phasen hatte, wo ich sehr viel Freiheit in der Trainingsgestaltung hatte. Also von daher ist das jetzt keine harte Landung im Sinne von, ich weiß jetzt gar nicht, was ich irgendwie machen soll, sondern ich genieße da die Freiheit eigentlich, dass ich halt einfach irgendwie entscheiden kann, so, ah ja, das passt jetzt gerade, jetzt mache ich mal das oder das. Das ist eigentlich total schön, weil der Sport nochmal so einen ganz anderen Drive auch nochmal kriegt. Ja. Also es gab schon Phasen in meiner Karriere, da war der Sport halt wirklich einfach Beruf. Ja. Also ich wusste, ich mache die Trainingseinheit nur aus dem Grund, weil es mein Job ist, weil ich das verdammte Rennen gewinnen will, weil ich damit Kohle machen will. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich halt innerhalb von irgendwie 2 Monaten halt weg vom Fenster, ja. Und das hat sich zum Glück relativ im Rahmen gehalten, diese Phasen, aber die gab es auf jeden Fall. Und jetzt ist halt wieder so, jetzt muss ich ja gar nichts, ja, jetzt habe ich auch keinen Druck eben von Rennen oder sonst irgendwas, keine Angst, dass ich irgendwie verliere oder so, und dementsprechend kann ich halt einfach alles irgendwie selber entscheiden. Und ja, wie gesagt, nochmal aus dem weißen Blatt Papier anfangen, und das ist einfach echt cool. Also da merkst du auch gleich, wie du auf einmal eine ganz andere Motivation auch wieder hast, was zu machen. Also meine Motivation, muss ich sagen, ist jetzt fast irgendwie höher, wie sie jetzt, sage ich mal, vor einem Jahr war oder so, ja.
Okay. Ah ja, das ist spannend. Jetzt ist es ja so, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drum rumreden, wenn man den Sport macht, den du machst, wenn man das auf dem Level macht, auf dem allerhöchsten Level, das irgendwie geht, dann kann man das nicht ohne Support von außen. Und vor allen Dingen im familiären Bereich. Also ich denke, das ist bei allen so, dass man dann halt wirklich die Ehepartner oder die Freundinnen oder sonst irgendwas, die müssen da schon auch zum Teil mitspielen und einem so ein bisschen da den Rücken frei halten. Und man hat natürlich als Sportler auch immer eine gute Ausrede mit, ja, aber ich muss ja jetzt trainieren und deshalb kann ich das und das nicht machen. Wie schaut das denn jetzt aus, wo du quasi diese Ausrede nicht mehr hast? Wie viel Spülmaschine musst du denn jetzt ausräumen und wie viel Kind von der Kita holen?
Ja, ich meine, auch da ist es so, ich habe mich davor eher immer einfach probiert, so viel wie es dann halt eben geht, einzubringen. Ja, aber es stimmt natürlich schon. Also, ich will gar nicht sagen, bei dem Training merkst du das so sehr, das ist dann tatsächlich eher so bei Mittagsschlaf oder sowas, ja.
Ja.
Also, das Schöne ist erstmal natürlich diese Vertrautheit, die wir einfach haben in unserer Beziehung, sorgt einfach dafür, dass halt meine Frau einfach auch weiß, also ich bin nur dann auch ein erträglicher Mensch und ein guter Mensch, ja, wenn ich mich eben auch bewegen darf. Ja. Also dementsprechend ist das jetzt mitnichten so, dass ich jetzt irgendwie 15 Jahre Hausarbeit nachholen muss oder sowas, ja. Das auf jeden Fall nicht, aber ja, klar ist es so, dass ich jetzt, also ich muss nicht um Erlaubnis fragen, aber ich frage um Erlaubnis, ja, weil, ja, genau wie du gesagt hast, es ist halt einfach nicht mehr jetzt hauptsächlich mein Job. Also es ist immer ja irgendwo noch mein Job, und das ist auch das Schöne an dem Plan, jetzt sag ich mal, den ich für nächstes Jahr habe, dass ich da noch ein paar Gravel-Rennen fahre und dass auch noch ein paar Partner mit an Bord sind. Also da kannst du das schon immer noch so ein bisschen rechtfertigen. Aber ja, klar verschieben sich da die Prioritäten, aber ist auch schön. Also das muss ich auch sagen, ist auch schön, wenn sich die Prioritäten da ein bisschen verschieben. Und ja, auch da, das Timing war jetzt einfach relativ angenehm für mich, ja, gut für mich.
Ja, sehr gut. Du hast ja jetzt nicht nur eben die Serie für dich gemacht, also beziehungsweise dieses das letzte Jahr jetzt nicht nur für dich, sondern du hast auch einen Filmer mitgenommen und ihr habt eine mehrteilige Serie dabei gemacht, die genauso heißt, also Discontinued, die es auf deinem YouTube-Kanal gibt, ne? Und oder beziehungsweise kann man da mal nach googeln. Ich glaube, die gibt es sogar auf mehreren. Ich weiß es gar nicht genau, ob es die bei deinen Partnern auch gibt. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die, was ich vor allen Dingen cool dabei fand, ist, dass ich fand, das war nicht nur einfach so eine Reportage über, ja, wir machen das jetzt, sondern sie ist auch immer mal wieder so von anderen Blickwinkeln gekommen. Und ich fand schön, es gab eine Episode, da hat dein Filmer René quasi als Offsprecher, dass er alles so ein bisschen aus seiner Sicht erzählt. Und das war mal so ein ganz anderer Blick auf das ganze Thema. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr nicht nur den Zuschauern gezeigt habt, was dir dieser Sport bedeutet oder was es auch heißt, diesen Sport zu machen, sondern dass du auch irgendwie René damit angesteckt hast. Oder es fühlte sich so an, als ob der auch ein großer Fan und Feuer und Flamme von dem ganzen Projekt war.
Ja, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall für mich richtig cool, René dabei zu haben, weil es halt jetzt eben nicht nur einfach irgendwie jemand war mit der Kamera, der das Ganze halt aufgenommen hat und dann irgendwie schön was draus gebastelt hat, sondern es war ja eben auch so, dass René für mich wirklich Familienersatz war in dem Jahr und Coachersatz und keine Ahnung, alles in einer Person dann letztendlich auch Freund und Ja, weil genau, also viele von den Trips, da war von Anfang an klar, dass das, also es ist unmöglich, da jetzt irgendwie meine Familie da komplett mitzunehmen. Also egal, ob das jetzt Neuseeland war oder jetzt am Schluss Mexiko, das war klar, dass das einfach schwierig ist. Und ja, dementsprechend war dann halt René vor Ort. Und ich glaube, dass das der ganzen Serie natürlich auch nochmal so ein bisschen extra gegeben hat, dass René halt einfach wirklich immer bei mir einfach auch gewohnt hat und jetzt eben nicht nur irgendwie wir uns da ein paar Mal gesehen haben für ein paar Tage und dann da ein Video draus gemacht haben, sondern dass er ja einfach genau auch gewusst hat, wie ist mein Gemütszustand in der Situation und das glaube ich auch insgesamt ganz gut transportiert hat, ja.
Ja, auf alle Fälle. Also ich so als Außenstehender, der jetzt nicht so viel mit Triathlon zu tun hat, ich bin auf alle Fälle da mitgenommen worden und mir hat das sehr gefallen. Und es hat halt auch eben so ein bisschen den Menschen hinter dem Sport gezeigt und das finde ich halt ganz schön. Du hast ja schon gesagt, also du bist dieses Jahr halt in Neuseeland gewesen, du warst in Mexiko, du warst aber auch in Usbekistan. Also es sind jetzt wahrscheinlich nicht so die Länder, wo der Sport so riesig ist oder die Rennen, die halt sonst so im Highlight sind, weil du bist ja einfach über ganz viele Jahre wirklich so diese hochkarätigsten Rennen überhaupt gefahren. Wie ist es denn jetzt in solchen Ländern zu starten? Weil man muss ja sagen, du bist einer, der den Sport mit verändert hat. Du warst ganz oben an der Spitze und hast natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft als Person gehabt und damit auch Einfluss auf den Sport und auch auf den Sport in diesen Ländern. Wie hat sich so dieser Sport in diesen Ländern so niedergeschlagen, beziehungsweise, ja, ich glaub, du weißt, was ich meine. Also
Ja.
was hat sich da entwickelt?
Ja, es ist unheimlich spannend zu sehen und also erstmal für mich persönlich einfach ein total toller Aspekt von dem Sport und meiner Karriere. Was man erst so später dann tatsächlich richtig kapiert und realisiert, dass ich über den Sport einfach die Welt gesehen habe. Ja, also ich muss sagen, ich komme aus einer Familie, wo das jetzt nicht eigentlich gang und gäbe war, irgendwie einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Also wir sind, ich weiß nicht, das erste Mal bin ich halt mit dem Nachwuchskader eben nach Mallorca ins Trainingslager geflogen. Es war mein erster Flug in meinem Leben, ja. Und ich danach, ja, ich war irgendwie 2009 zur Wahl von Barack Obama in den USA und ich war letztes Jahr in Israel, genau ein Jahr, bevor dieser Krieg ausbricht. Ja. Und es gibt dir einfach ein ganz anderes Verständnis oft von der Welt, wenn du halt wirklich da warst. Leider ist es dann eben halt auch so, dass du oft viel mehr mitgenommen bist von Dingen, die dann vielleicht vor Ort passieren, wenn du schon mal vor Ort warst. Ja. Es ist dann auch nicht mehr so einfach, das einfach so auszublenden, ja, weil dann hast du da Leute kennengelernt und ja, das macht insgesamt natürlich dann schon irgendwie auch schwieriger, aber es macht es eben auch schöner, ja, also du fühlst dich halt viel mehr verbunden und ja, es ist natürlich total toll, einfach auch die verschiedenen Mentalitäten zu sehen, die sich dann über den Sport auch irgendwie widerspiegeln, also gerade jetzt in so einem Rennen, bei so einem Rennen wie Usbekistan oder zum Beispiel auch Bahrain, wo ich 2014 gestartet bin, da, also ich will das jetzt mal völlig wertneutral irgendwie sagen, aber da wirst du als so Triathlon-Profi wirst du behandelt wie ein König, ja, also weil es, ja, also das funktioniert da ganz anders. Und es ist dann natürlich auch total cool zu sehen, dass irgendwie auch über soziale Medien und so weiter, das ist mitnichten irgendwie dann ein totales Triathlon-Entwicklungsland, sondern die kennen sich das schon super aus und so weiter. Aber es ist einfach, ja, es ist toll, da ist oft noch so ein ganz anderer Pioniergeist da, will ich mal sagen, weil es dann eben auch nicht so viel Alternativen gibt. Ja, also ein Rennen, was für uns dann da total klein ist, weil das hier niemand kennt. Das ist da halt dann das einzigste große Triathlon-Event in dem ganzen Land. Und dadurch ist es dann für die halt, also das ist dann wie eine Weltmeisterschaft, ja. Und ja, die Begeisterung dann da zu sehen und so ist schon richtig, richtig cool. Und ja, du hast angesprochen, also gerade in dem Jahr habe ich ja viele Rennen nochmal gemacht, die ganz anders waren oder auch an ganz anderen Orten. Norseman zum Beispiel, muss ich sagen, war auch so eine Erfahrung, wo ich halt, das war wie zurück zu den Ursprüngen des Triathlons irgendwie zurückzukehren. Also nicht, dass ich da jetzt mit irgendwie abgeschnittenen Jeans und bei McDonald's gestoppt hätte für irgendwie die Verpflegung, aber es ist halt anders wie jetzt irgendwie ein Rennen wie in Frankfurt oder in Roth. Ja, das halt natürlich ganz anders aufgebaut ist, ja.
Ja, das sieht man dann auch eben ganz schön in der Doku. Ich möchte noch mal kurz zurück zum Reisen. Es ist natürlich so, ne? Also, wie du halt sagst, wenn man reist, dann lernt man halt auch einfach viele Leute kennen. Man hat halt einfach ein anderes Bild von Ländern und von Leuten. Und ich meine, wir haben natürlich dieses Riesenglück, wenn wir reisen, dann reisen wir für den Sport. Und die Leute, mit denen wir überwiegend in Kontakt kommen, sind Sportler oder Sportinteressierte und die sind halt ja grundsätzlich einfach schon offener und freundlicher. Und ich habe auch so das Gefühl, dass in so vielen Ländern, wo ich war, wenn ich jetzt einfach nur die Nachrichten darüber sehe, habe ich so das Gefühl, das ist ein komplett anderes Land. Weil die Leute, die man dort kennengelernt hat, sind so super herzlich und so super nett und einfach, ja, ich habe immer so das Gefühl, egal welchen Trip ich mache, es gibt keinen Trip, wo ich nicht am Ende bei irgendwem am Küchentisch sitze und mit dem zu Abend esse, weil einfach alle so super nett sind. Und ich finde es einfach ein total tolles Gefühl, durch den Sport, ja, Länder und Menschen kennenzulernen. Das ist ja wahrscheinlich auch deine Erfahrung, oder?
Ja, ich kann auch da vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Also ich, eins meiner Lieblingsrennen ist in St. George im Bundesstaat Utah in den USA. Und in den USA ist halt eigentlich immer gang und gäbe, dass du bei Homestays wohnst, ja. Also nicht irgendwie im Hotel, sondern es gibt da Gastfamilien meistens, die eben Profis beherbergen. Und das ist eigentlich was total Cooles, weil da hast du natürlich dann wirklich Kontakt zu den Leuten, sitzt eben tatsächlich, wie du sagst, mit denen halt am Küchentisch. Und ja, wir waren da sehr lang immer bei einer Familie, war unheimlich schön. Die haben auch eigentlich mit Sport quasi nichts am Hut. Ja. Die helfen da, weil es halt Community ist, ja, weil das Rennen für die eine gewisse Bedeutung da vor Ort hat. Und ja, also das sind jetzt keine, sag ich mal, Hardcore-Mormonen, aber haben halt den mormonischen Glauben und wählen wahrscheinlich in dritter Generation Republikaner und dann eben auch Trump, ja. Und du sitzt dann da sonntags, also das Rennen ist samstags, auch aus religiösen Gründen an, und du sitzt dann sonntags nach dem Rennen mit der kompletten mormonischen Familie am Tisch. Am Kopfende sitzt die Familienoberhäuptin und wir sitzen dann rechts von ihr. Und die erste Frage, die quasi kommt, ist halt, was sagen wir denn zu Trump? Und das Briefing vom Auswärtigen Amt sagt, sprich mit Amerikanern niemals über Religion und Politik. Aber es ist dann eben genau das, wie du sagst, ja. Also auch dann lernst du eben einfach nochmal ganz andere Facetten kennen von einem Land. Und auch das, was du sagst, eben du fängst die Nachrichten an, anders zu lesen und zu verstehen. Und das ist schon, also es ist schon ein unheimliches Privileg und auch die Art und Weise, wie du gesagt hast, also nicht nur, dass wir für einen Sport reisen, weil ich kenne eben auch Sportler, die reisen auch für ihren Sport, aber die sehen halt das Hotel und irgendwie die Tennisarena oder das Schwimmbad und sonst ist halt meistens nicht viel und die müssen auch schnell wieder weg, dann zum nächsten Ding. Und gerade als Triathlet ist halt so, du machst ja nicht so wahnsinnig viele Events und meistens bist du dann halt auch tatsächlich irgendwie lang genug da, um tatsächlich irgendwie ja. Also du nimmst auf jeden Fall mehr mit wie jeder Tourist.
Ja, und das ist, das finde ich halt immer super spannend. Und gerade jetzt das, was du erzählt hast, ne? Also, ich sag mal so, die werden ja auch ihre Gründe haben und es ist halt immer spannend, die zu erfahren. Man muss sie ja nicht gutheißen, man muss sie nicht verstehen, aber die Gründe zu erfahren, warum die Leute so handeln, wie sie handeln, finde ich immer super spannend. Und wenn man sich darauf einlässt, halt, dann ist das halt, ja, einfach wirklich eine tolle Sache und man geht wahrscheinlich aus jeder Reise ein bisschen schlauer raus.
Ja, ich sag mal, gerade in dem Profisport ist es ja oft so, dass deine Blase wirklich sehr klein ist und die Nussschale, in der du dich bewegst. Aber genau solche Begegnungen und Reisen sind es halt dann, wenn du jetzt nicht irgendwie beschließt, irgendwie die drei Affen zu machen und dir die Ohren und die Augen zuzuhalten, dann hast du wahrscheinlich einen größeren Horizont wie die meisten, die dann irgendwie daheim sind und was Schlaues studiert haben.
Ja, definitiv. Du bist es ja eigentlich auch gewohnt, in recht schönen Hotels abzusteigen, wenn ihr in St. Moritz trainiert habt. Dann war
Auch.
es immer irgendwie ein ganz
Ich habe
nettes.
alles. Also ich glaube, Airline- und Hoteltester,
Es wäre
wäre auch
nächster
kein
Job.
Problem, ja. Also ja, ich habe tatsächlich wirklich wahrscheinlich ein paar der schönsten und geilsten und auch mit teuersten Hotels, die es so weltweit gibt, besuchen dürfen. Das ist auf jeden Fall so. Da muss ich auch ganz klar sagen, dass das, was war, das Einzigste tatsächlich, glaube ich, während meiner Karriere, wo ich tatsächlich auch wirklich mal Geld ausgegeben habe. Ich habe bis irgendwie letztes Jahr oder eigentlich bis jetzt nicht kein einziges Mal ein eigenes Auto besessen im Sinne von, dass ich eins gekauft habe und so weiter. Also, aber da habe ich eben Geld liegen lassen, aber gleichzeitig, gerade am Anfang auch von der Karriere, aber auch irgendwann zwischendurch waren wir auch wirklich in von Bettwanzen durchseuchten Spring Break Hotels.
Klingt traumhaft.
Wo, ja, und auch das ist halt irgendwie was, wo du später zurückblickst und wirklich lachen kannst und ist dann eine. Also,
Ist eine gute Geschichte auf alle Fälle. In dem Moment
absolut.
hasst man es wahrscheinlich, aber
Ja, ich sag mal, du lernst auch, also, du lernst schnell irgendwie den Zustand einfach in deinem Kopf so hinzubiegen, dass es dich eben nicht mehr groß beeinflusst oder stört oder wie auch immer. Also ja, dementsprechend, das ist auch da lernst du auf jeden Fall was dazu. Also ich bin in alle Richtungen irgendwie ziemlich adaptiv. Ich muss mich nur eben drauf einlassen, ja. Also und ich muss irgendwie vorher so eine grobe Idee haben, was da jetzt kommt. Ja, also wenn ich halt vorher schon weiß, okay, das wird jetzt halt eben nicht der Fünf-Sterne-Urlaub werden. Dann kann ich halt auch echt ohne Schmerzen irgendwie mit einer Isomatte in einer Hundehütte schlafen. Ja.
Jetzt ist es ja so, also inwieweit braucht man vielleicht sowas auch, wenn man Weltmeister war? Einer der bekanntesten Menschen in diesem Sport. Dieser Sport wird über stundenlang im Fernsehen übertragen. Also man ist ja jetzt nicht einfach in einer ganz kleinen Randsportart ein kleines Licht, sondern du bist ja einfach wirklich Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Und man muss auch sagen, dir wurde ja auch einfach über ganz lange Zeit so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen und du hast ja nicht ein richtiges Leben quasi gelebt, so wie es halt die Leute machen, die jeden Tag irgendwie auf die Arbeit gehen. Wie sehr braucht man dann vielleicht auch so Momente, wo man mal in einem Scheißhotel ist, um ja auf dem Boden zu bleiben und einfach ein ganz normaler Mensch zu bleiben und nicht abzuheben? Weil du machst jetzt auf mich auf gar keinen Fall einen Eindruck, der halt jetzt sich für was Besseres hält oder der irgendwie denkt, er ist sonst was, sondern einfach ein netter, normaler Mensch. Und sind das diese Momente, die einen dann auch das bleiben lassen?
Ich weiß nicht, manchmal stellt man sich das ja vielleicht immer so vor, dass jemand nur mal wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden muss, um normal zu bleiben. Ich kenne aber auch Leute, die, sag ich mal, das gar nicht haben oder gar nie erleben, die wirklich einfach zu den letzten 0,1% irgendwie der Menschheit gehören oder 0,001% vielleicht mal so. Und die sind auch nett und machen auf mich einen normalen Eindruck. Und ich sehe, dass die vernünftige Werte haben und keine Arschlöcher sind. Also ich will nicht per se sagen, dass irgendwie jetzt irgendwie Geld, Erfolg dich zwangsläufig zu einem Arschloch machen muss. Also das ist definitiv nicht so.
Aber die Chancen sind halt groß.
Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, dass es das genau andersrum auch gibt. Ja? Also es gibt auch Leute, die haben nichts und sind trotzdem Arschlöcher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung ist eher, dass es wenig bringt, da irgendwie was zu pauschalisieren. Also genauso wie irgendwie alle Autofahrer sind Arschlöcher oder alle BMW-Fahrer sind Arschlöcher oder alle Fahrradfahrer sind Arschlöcher oder keine Ahnung was. Also das, ich glaube, das kann man einfach nicht sagen. Was ich aber schon, sag ich mal, merke, dass du dich halt, also du gewöhnst dich schnell an irgendwie Annehmlichkeiten, ja. Also du gewöhnst dich schnell an Luxus und es ist echt hart, sich das dann auch wieder abzugewöhnen, ja. Also wenn du halt irgendwie gewöhnt bist, Business Class zu fliegen und dann hast du das nicht, dann tut es schon erstmal echt weh, ja. Also das ist so. Ja. Also dementsprechend, da gebe ich dir halt auf jeden Fall recht. Also sich irgendwie so ein Schickimicki-Lifestyle anzugewöhnen, das geht auf jeden Fall leicht und schnell. In die andere Richtung ist es dann vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen härter. Und deswegen hat man ja halt auch immer wieder die Geschichten, wo auch Menschen, wo man denkt so, was, das kann doch nicht sein. Der hat in seinem Leben irgendwie 400 Millionen verdient als Sportler und macht jetzt irgendwie 10 Jahre später, macht er jetzt irgendwie hier eine Privatinsolvenz. Also wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, das ist unendlich vorhanden und du brauchst dir um nichts Gedanken zu machen, dann glaube ich, bist du ein bisschen schief gewickelt und dann verhedderst du dich vielleicht auch mal.
Ja, mit viel Geld steigt halt auch immer so die Burn-Rate, ne? Wo das Geld halt dann genauso schnell rausfließt. Und ich glaube, da muss Absolut, man halt ja. echt so ein bisschen auf sich achten. Genau, aber von daher, spannend. Du bist dann dieses Jahr dein letztes Rennen in Mexiko, hast du bestritten. Und wie ist denn so, was ist dir so durch den Kopf gegangen, als du das letzte Mal über diese Ziellinie gelaufen bist?
Ich glaube, ich kann das nicht genau wiedergeben, weil das den einen oder anderen vielleicht dann doch etwas schockieren würde, was für Worte einem da dann durch den Kopf gehen. Aber ich sag mal so, es war jetzt nicht irgendwie, die Himmelspforten tun sich auf, meine Karriere ist vorbei, sondern ich habe um knapp irgendwie 15 Sekunden das Podium verpasst in dem letzten Rennen und das waren auch die Gedanken. Also ich habe in dem Moment nicht irgendwie was Schönes gedacht, sondern ich habe in dem Moment gedacht, ich hätte gern nochmal irgendwie das Podium gemacht, aber das hat sich dann aber auch schnell gelegt, ja, also jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke, dann denke ich da nicht mehr primär irgendwie da dran, wobei es nicht einfach war, das direkt abzuschalten, ja.
Aber das zeigt halt auch einfach wieder, also wenn wir wieder zum Anfang gehen, ne, dass du halt einfach nicht auf großer Winketour warst, sondern das Ding halt einfach noch ganz ernst betrieben hast, bis zur letzten Sekunde und finde ich stark. Finde ich gut. Weiß
Ich
nicht,
glaube,
ob ich das so, ob
ja,
ich das so durchgehalten hätte, um ehrlich zu sein.
ich muss ganz ehrlich sagen, also das kann man natürlich aus der Perspektive sehen. Man kann aber auch sagen, ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, ja. Also, dass du selbst dann im letzten Rennen nicht irgendwie es schaffst, mal nochmal die Perspektive am Schluss zu wechseln und deine Karriere als Ganzes betrachtest, sondern weiterhin mit der Idee irgendwie da durchs Leben rennst, du bist nur so gut wie dein letztes Rennen und so Zeug, ja. Ich glaube eher, was es eben halt auch ein bisschen zeigt, ist einfach, wie krass du dich in dieser ganzen Profizeit danach konditioniert hast, dass eben alles andere halt wie irgendwie jetzt Podium oder Sieg halt nicht genug ist. Und also deswegen ist es immer, es gibt eine einfach positive Art, das zu betrachten, aber es gibt sicher auch ein paar Sachen, die halt an der, ja, an der Betrachtungsweise dann vielleicht nicht ganz so nur sonnig sind. Aber ja, also ich bin da mit mir im Reinen und ich wollte es auch ehrlich gesagt nicht anders und ich wollte auch meine Perspektive gar nicht ändern. Ich glaube, wenn ich das gekonnt hätte, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht aufgehört mit dem Sport. Ne?
Ja, okay. Ja, aber das ist spannend, was du sagst, weil so rum habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen. Und ja, aber es ja, hast du natürlich auch recht und wirklich, wirklich spannend. Ja, es gibt halt einfach so viele Wege, wie man es machen kann, wie man es hätte machen können und alles, ne? Und am Ende, ja, wie du sagst, bist du ja glücklich so, wie es jetzt ist. Ich meine, du bist jetzt Ende 30, das ist ja ein bisschen früh für die Rente. Und, und du hast ja wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen im Tank und du hast ja gerade schon mal so kurz durchblitzen lassen, coole Sachen für nächstes Jahr geplant. Wie geht's jetzt weiter für dich?
Ja, also sportlich ist es so genau, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall ein paar Gravel-Rennen fahren will. So während der Hochzeit der Pandemie, also jetzt wahrscheinlich, aber nee, also so während der ersten Lockdowns war das für mich halt was total Tolles, irgendwie einfach mit dem Gravelrad rauszugehen und nochmal die Heimat auch komplett neu zu erkunden. Und ja, ich habe das unheimlich genossen, einfach kein Verkehr, diese Freiheit, dass du einfach immer links und rechts fahren kannst, kein Powermeter ans Rad gemacht. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Ich war schon immer Teil der großen Grosser-Verschwörung. Also ich bin zwar dann drin auf der Rolle gefahren, aber habe mir dann trotzdem irgendwie jeden Weltcup und jedes kleine belgische und niederländische Crossrennen angeschaut. Und ja, dementsprechend ist da immer schon so eine gewisse Affinität da gewesen. Und es war halt einfach schwierig, das während der Triathlon-Karriere irgendwie stärker zu verfolgen. Und ja, jetzt ist die Chance eben nochmal was zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ehrlich auch sein, dass wo ich meinen Masterplan da geschmiedet habe vor 3, 4 Jahren, ja, da habe ich mir mal ein paar Werte angeschaut, irgendwie von Anbauern, von den Jungs, die da gestartet sind. Und da habe ich halt gedacht, ja, das ist genau dein Ding. Also
Ja,
zum Rennen
genau.
kannst du auf jeden Fall
Easy.
noch gewinnen, ja,
Ja.
weil das halt irgendwie ja, knapp 10 Stunden, das ist ungefähr ein bisschen länger wie so eine Langdistanz im Triathlon, aber da hast halt auch keinen Marathon. Und am Schluss ist einfach halt einen ganzen Tag 300 Watt fahren. Und das ist halt das, was ich kann. Und da ist halt auch durch den Rollwiderstand und so weiter hast du halt auch nicht, geht viel von der krassen Taktik, die es halt im Straßenradsport gibt, auch so ein bisschen verloren. Du hast keine Teams. Und es ist generell halt ähnlich wie im Triathlon. Du kannst nicht die Hand heben, wenn du irgendwie einen Defekt hast, sondern musst dich um alles selber kümmern, Verpflegung, pipapo. Und ist auch so ein bisschen Tüftlergeist auch immer mit drin. Also musst schon dein Material halt gut im Griff haben und so. Aber
That ship sailed.
ja, exactly, ja. Und zwar, ich glaube, das Schiff hat nicht nur ein Segel gehabt, sondern das Schiff, das hat ein paar ganz schön starke Außenbordmotoren gelegt. Also die Sportart hat sich natürlich rasant entwickelt. Und ja, also jetzt muss ich den Plan jetzt zumindest mal, was die Zielsetzung angeht, doch leicht korrigieren. Also ich habe immer noch Bock, die Rennen zu fahren, aber es wird natürlich jetzt nicht so sein, dass ich da realistische Chancen habe, irgendwie so eins von den größeren Gravel-Rennen zu gewinnen. Nichtsdestotrotz habe ich einfach Bock drauf und ich glaube, ja, es gibt da sicher auch noch ein paar ein oder andere gute Geschichten zu erzählen. Und auch der Gravel-Sport, muss man ja sagen, hat sich inzwischen schon schnell total diversifiziert. Ja? Also du kannst Rennen machen irgendwie wie jetzt, weiß nicht, Badlands oder Audax oder sowas, wo einfach ja, schon so einen Adventure-Charakter haben und natürlich auch echt einfach eine ganz andere also Qualitäten von dir erfordern. Oder du machst halt UCI Gravel WM und das ist halt letztendlich wie irgendwie ein Frühjahrsklassiker, kann man sagen.
Genau, andere Reifen, aber sonst fast
Genau,
das Gleiche.
also ist so eine Mischung, ist so ein bisschen eine Mischung aus die erste halbe Stunde irgendwie wie Super Prestige
Ja.
Cyclocross und dann fährst du halt wie bei der Rad-WM. Und das ist halt also natürlich was ganz anderes und das ist definitiv nicht das, was ich jetzt irgendwie brauche. Da habe ich auch absolut null Chancen, weil ich bin einfach nicht domestiziert in einem Kriteriumsumfeld.
Ja.
Genau, also ich habe dann tatsächlich eher Bock, da eben ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, aber trotzdem habe ich eben Lust, so ein paar von den Sachen, die ich mir halt jetzt über Jahre lang immer angeschaut habe, die will ich einfach gern mal fahren. Also auch Leadville, das gibt da inzwischen ja so viel geile, kleinere Sachen auch, wo ich wirklich Lust drauf habe, ja.
Ja, ich glaube auch da wieder, ne, USA mit dem Belgium Ruffle Race und so, da gibt es halt
Genau.
wirklich coole Sachen. Dann ist es ja so, also es gibt Unbound, das ist halt ein Tages-Event, oder diese Belgium Ruffle Races sind auch ein Tages-Events. Und dann gibt es aber, wie du ja gesagt hast, es gibt halt ganz viele von diesen Unbound, Across Andes und alle diese Sachen, wo es halt drauf ankommt, auch so, ja, so ein bisschen mehr Adventure in den Genen zu haben. Und ich habe gesehen, du hast ja dieses Jahr auch schon bei einem Rennen im Zelt geschlafen oder hast auf alle Fälle gecampt vor dem Start. Von daher ist das was, was dich interessiert. Also dieses ganze Thema Multi-Day, Multi-Stage Races.
Also, Campen bei solchen Rennen ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich schon richtig cool finde, also schon Cape Epic fand ich echt ein cooles Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau, also eins der Events, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Gravel Grinder heißt in Oregon. Das ist auf jeden Fall was bei mir auch relativ oben auf der Liste steht. Finde ich halt richtig cool, weil gerade also die Events in den USA, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe schon in diesem Jahr einfach eigentlich das Maß absolut voll gemacht, was irgendwie Reisetage und Flüge angeht und so weiter. Und dann ist halt so, bei so einem Event auch wie Unbound, hast du halt wieder den gleichen Stress, den du halt auch bei einer Langdistanz irgendwie hast, weißt du, da fährst du im Feld und irgendwie nach 10 Kilometern fährst du über einen großen Stein, schlägst dir die Felge kaputt und das Rennen ist irgendwie vorbei, ja. Und dafür bist du dann irgendwie wieder einmal um die halbe Welt geflogen und das einfach, finde ich, ist halt hart, ja. Und bei solchen Events halt, wo du halt ein paar Etappen hast, ja, da kann auch mal was schief gehen, ja. Also, aber solange du es nicht irgendwie dir nicht das Schlüsselbein brichst oder so, kannst du halt am nächsten Tag dann ja auch wieder starten und ja, also das bockt mich irgendwie schon auch ziemlich, solche Gravel Stage Races, will ich mal sagen, finde ich schon richtig cool. Jetzt so die Dinger, wo es jetzt irgendwie so einmal irgendwie zum Mond und wieder zurück geht, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also ja, also irgendwie so 100 Meilen Etappen, wäre dann für mich so das Limit irgendwie, wo ich sagen würde, okay,
Okay, ja.
das passt, aber ich muss jetzt nicht irgendwie einen neuen Rekord im Nichtschlafen aufstellen.
Ja, das verstehe ich, das wäre auch nicht meins. In einer der letzten Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben, da hast du mal erzählt, du würdest gerne Enduro-Rennen fahren. Und ich warte eigentlich immer noch darauf, dass du dich meldest und dass wir gemeinsam irgendwie ein Multistage-Enduro-Rennen fahren. Also
Ja,
Einladung ist raus, los geht's.
ja, Da siehst du wieder, sag ich mal, wie viel Selbstvertrauen ich habe in manche meiner nicht vorhandenen Fähigkeiten. Nee, also ich hab tatsächlich auch Bock, wirklich ein Mountainbike ein bisschen was zu machen, wobei ich da ganz klar sagen muss, da muss ich auch erstmal vorher ein bisschen üben, bevor wir da zusammen losdüsen können. Ich glaube, es gibt so, da können wir mal schauen, ob es das noch gibt. Ist es irgendwie in British Columbia? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Da habe ich eins gesehen, das ist so eine ganz geile Mischung, würde ich mal
BC
sagen.
Bike Race
Ja,
ist es, ja? Das bin
genau,
ich auch
das.
schon gefahren, ja, das soll
Ah
ein
ja,
super
das ist
Rennen.
cool. Kannst du das
Ja,
empfehlen, ja?
ist mega gut, mega
Okay,
gut.
also sowas zum Beispiel, da hätte ich tatsächlich Lust, wenn du jetzt nicht sagst, wir müssen den Gesamtsieg attackieren, dann
Ja, weiß nicht.
können wir uns irgendeinen Vorwand überlegen. Sebastian
Okay.
Kienle, Enduro-Reifentester bei Schwalbe.
So
Das
nämlich.
ist auf jeden Fall gut. Nee, also viele meiner Trainingspots ja auch sind eigentlich auch relativ gute Bike-Spots, also gerade Livigno und so. Und da freue ich mich einfach, dass ich dann vielleicht auch nochmal zurückkomme und ja, mal ein Rad mit mehr wie 100 mm Federweg mitnehmen. Und
Ja.
ja, dann mal schauen. Also, wenn ich einigermaßen in Shape bin, fahrtechnisch gesehen, dann würde ich die Einladung gerne nochmal annehmen, beziehungsweise dann würde ich eine aussprechen.
Ja, das klingt doch gut. Hey, ich bin richtig gespannt, wie es nächstes Jahr bei dir ausschaut. Wünsche dir dafür natürlich ganz viel Erfolg. Jetzt erstmal genieß den Rest deiner Offseason noch, bevor es dann wieder. Ja, also du. Man hört ja schon raus, du hast 1000 Pläne und da wird es auf alle Fälle cool weitergehen. Und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören und du einfach dann von den nächsten Abenteuern erzählst, die du erlebt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss, ciao, ciao.